Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Kepler-Salon. Ich bin nun doch schon einige Zeit Gastgeberin hier im Kepler-Salon und habe selten so viele Menschen hier gesehen. Das spricht wohl für das heutige Thema Buddhismus heute und für meinen heutigen Gast Gerhard Weißgrab. Bevor ich ihn vorstelle, die üblichen Worte zu Eingang des Kepler-Salons. Der Kepler-Salon lebt von Subventionsgebern durch Stadt und Land und auch von den Freunden des Kepler-Salons. Wir laden herzlich dazu ein, Mitglied dieses Vereins zu werden. Entsprechende Formulare finden Sie im jeweiligen Quartalsprogramm. Die Bar liegt momentan in unseren eigenen Händen und nicht in den Händen des Wirts am Graben. Sollten Sie an der Bar etwas konsumieren, so ist das natürlich auch etwas, das dem Salon zugutekommt. Letztlich auch dem zugutekommt, dass wir tolle Gäste einladen können. Haben Sie für die nachfolgende Publikumsdiskussion eine werte Wortspende? So bitte ich Sie, das Mikrofon zu benutzen, weil der Kepler-Salon aufgezeichnet wird. Es wird jede Veranstaltung im Archiv gesammelt und wir freuen uns natürlich auch, die Wortmeldungen vom Publikum zu haben. Mein Name ist Karin Wagner und mein heutiger Gast ist Gerhard Weißgrab. Wie er in seiner Biografie betont, ist er katholisch sozialisiert und nach einer mit 17 Jahren beginnenden Distanzierung von der katholischen Kirche, ausgelöst durch eine Reise nach Sri Lanka, begann die Auseinandersetzung mit dem Buddhismus. Ich habe mir dann einen Satz unterstrichen, es folgte dann ein langer Weg in die Praxis dieser Lehre. Von 2003 bis 2006 war er Mitglied im Vorstand der Buddhistischen Gemeinde Österreich und seit 2006 ist er Präsident der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft. Im Brotberuf war er gelernter Bankkaufmann. Und das, was ihn aber jetzt in unserem Zusammenhang auszeichnet, sind zahlreiche Veröffentlichungen und Vorträge zum Thema, wie unter anderem, ich habe mir herausgeschrieben, Diagnose und Therapie, der Buddha als Heiler von wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Fehlentwicklungen, Freiheit aus Sicht der Lehre des Buddha oder Das Heer und der Buddhismus in Österreich, der religiöse Soldat, Widerspruch oder Einklang. Gerhard Weißgrab, herzlich willkommen. Ich freue mich auf Ihre Ausführungen.
Vielen Dank. Danke für die Vorstellung, vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich bin sehr beeindruckt von der großen Anzahl an Menschen, die hier sitzen und mir lauschen und ich werde versuchen, dieser Erwartung ein bisschen gerecht zu werden. Das Thema wirklich in eineinhalb Stunden abzuhandeln ist unmöglich. Wir können es auf eineinhalb Wochen, eineinhalb Monate verlängern, es reicht trotzdem nicht. Das heißt, ich werde versuchen, meinen Monolog etwas kürzer zu halten als die 30 Minuten, die üblich vorgegeben sind, weil meine Erfahrung ist einfach, dass im Austausch hier viel mehr passiert und auch das, was ich im Monolog nicht sage, im Austausch dann sowieso stattfindet und kommt. Ich muss mir jetzt schon entschuldigen, dass ich nicht allzu lange nach 21 Uhr da bleiben kann, was mir endlich leid tut, bei dieser großen Anzahl von Menschen, wo ich sicher bin, dass es interessante Gespräche gäbe, aber ich habe einen letzten Zug in meine Heimat und daher muss ich dann leider spätestens 15 Minuten nach 21 Uhr weg. Erlauben Sie mir, dass ich einleitend vielleicht mal mit den Unterschieden beginne. Der Buddhismus zählt zu den vier großen Weltreligionen, was im vorigen Jahrhundert noch nicht so sicher war. Da gab es bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts den Streit, ob Buddhismus überhaupt eine Religion ist oder eher eine Philosophie. Das ist in der Zwischenzeit vom Tisch das Thema. Der Buddhismus zählt, wie gesagt, zu den großen Weltreligionen, gehört zu den vier großen Weltreligionen. Ob er die drittgrößte, viertgrößte ist, das lässt sich nicht genau feststellen, da die Zahl der Buddhisten nicht wirklich feststellbar ist. Und zwar ist die große unbekannte China. Wir wissen nicht wirklich, wie viele Buddhisten es in China gibt. Aber das Ranking ist sowieso kein Thema der buddhistischen Lehre oder des buddhistischen Weges. Für den buddhistischen Weg ist es sowieso irrelevant, welche Reihenfolge hier stattfindet. Wichtig ist, dass er faktisch zu den vier großen Weltreligionen gehört. Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus. Christentum, Islam mit dem Judentum gehört zu den monotheistischen Religionen, das heißt zu den Ein-Gott-Religionen mit Schöpfergott. Hinduismus zu den Vielgott-Religionen, Polytheismus, und der Buddhismus ist eine nicht-theistische Religion. Das heißt, der Buddhismus leugnet keinen Gott, aber er hat keinen Schöpfergott in seinem Weltbild, in seinem System. Daher atheistisch, also nicht atheistisch, sondern nicht-theistisch, das ist mir wesentlich, zu sagen, weil es eben keine Gottesleugnung gibt, sondern einfach, und das werden wir vielleicht später noch erläutern, in diesem buddhistischen Weltbild der Gedanke eines schöpfenden Gottes, eingreifenden, belohnenden, was immer, eigentlich gar nicht denkbar ist. Daher hat sich diese Frage im Grunde genommen aus der buddhistischen Perspektive gar nicht gestellt, ob es einen Gott gibt oder nicht. Das die Unterschiede. Und jetzt möchte ich ein bisschen erklären, die Entstehung des Buddhismus datiert ungefähr vor 2500 Jahren. Es ist also der Buddha als Person. Buddha ist also kein Name, sondern eine Bezeichnung. Buddha heißt nämlich der Erwachte, der Erleuchtete. Dieser Erwachte, dieser Erleuchtete, der quasi unser Religionsgründer in diesem Verständnis ist, dessen Name war Siddhartha Gautama. Er war der Sohn eines Herrschers im heutigen nepalesisch-indischen Grenzgebiet. Also dieser Religionsgründer war faktisch ein Mensch wie du und ich. Und das, was er dann faktisch weitergegeben hat, war keine Eingabe eines höheren Wesens. Also der Buddha war kein Prophet in dem Sinn, sondern das, was er gelehrt hat, hat sich ausschließlich auf seine persönliche Erfahrung, auf seine persönliche Einsicht bezogen. Daher ist auch wichtig zu sagen, der Buddhismus ist in diesem Sinne also keine prophetische Religion und keine Buchreligion. So. Also wie gesagt, gelebt ungefähr 2600 Jahre vor heute. Die Wissenschaft streitet ungefähr 100 Jahre auf oder ab, richtet sich dann immer an König Ashoka, der eine sehr wichtige Herrscherpersönlichkeit für den Buddhismus gewesen ist. Der Buddha oder Siddhartha Gautama, wenn man so will, ist eine historisch belegte Person, also keine Legende. Der Buddha hat gelebt einmal in seinem sehr großen Luxus. Dann gibt es also die Legende, dass er sich er wurde von seinem Vater angehalten, dass er den Palast nicht zu verlassen. Und es gibt dann die Legende, dass er eben den Palast verlassen hat viermal, und dabei ist ihm also dann begegnet ein kranker Mensch das erste Mal, ein alter Mensch, ein Toter. Und er hat daraufhin gesagt, was ist das, Alter, Krankheit, Tod, trifft das nur die jenseits dieser Palastmauer oder trifft das alle? Die Antwort des Dieners, der ihm damals geholfen hat, war natürlich, das trifft jeden Menschen, jedes Lebewesen. Und daraufhin hat er eben beschlossen, nachdem er beim vierten Ausgang einen Bettelmönch gesehen hat, oder einen Mönch des Hinduismus, wobei Hinduismus ist ein Sammelbegriff einer sehr komplexen spirituellen Form der Religion, hat er sich dann also faktisch diesen Asketen, diesen Mönchen angeschlossen, um selbst einen Weg zur Befreiung zu finden. Diesen Weg ist er sehr erfolgreich gegangen, nachdem er sich den Asketen angeschlossen hat. Es gibt dann Bilder, die zeigen, diesen Siddhartha Gautama, wo er nur mehr ein Gerippe ist faktisch, also nur mehr Haut und Knochen, und diese Unterschrift dieser Bilder lautet der Buddha als Asket. Diese Unterschrift ist falsch, denn zu diesem Zeitpunkt war er noch kein Buddha, noch kein Erwachter, sondern zu diesem Zeitpunkt war er noch einer, der mit den Asketen praktiziert hat. Er hat aber dann gemerkt, dass diese Praxis mit den Asketen ihm nicht wirklich befreit. Es löst vielleicht die einen oder anderen Probleme an Anhaftungen von zu viel Essen oder zu viel Luxus, aber es schafft andere, es schafft neue Probleme. Daraufhin hat er sich also von den Asketen losgesagt und für sich allein zurückgezogen in die Einsamkeit, in Meditation, um seinen Weg, den Weg zur Befreiung zu finden. Da gibt es dann die Legende, als er aufgehört hat, mit den Asketen zu praktizieren, hat er dann von einem Hirtenmädchen eine Schale Milchreis bekommen und hat diese dann gegessen, und seine damaligen Anhänger, die er schon gehabt hat, weil er sehr erfolgreich war, haben gesagt, du kannst Siddhartha vergessen und verlassen, er ist der Völlerei verfallen. Er hat dann in seinem Rückzug eben, ist er dann erwacht in der Meditation, der Legende nach in einer Vollmondnacht im Mai, darum feiern die Buddhisten auch Vollmondnacht im Mai, das größte Fest, Vesak, wo sie gleichzeitig dem Erwachen, der Geburt und dem Tod des historischen Buddha gedenken. Er ist erwacht, das heißt, er hat erkannt, dieses buddhistische Weltgesetz, den Dharma, den Weg der aus der Befreiung, der zur Befreiung führt. Und diesen Weg hat er dann einmal, er hat also nie vorgehabt, eine Religion zu gründen, sondern er wollte sich befreien, diesen Weg für sich finden. Der hat dann faktisch auch nichts gepredigt so weiter, sondern hat sich zurückgezogen, hat dann seine damaligen Schüler wieder getroffen, die haben also ihn gesehen, haben aus der Ferne gesehen, dass mit diesem Menschen irgendwas passiert ist. Der hat das einfach eine Ausstrahlung gehabt und haben sich dann ihm angeschlossen und waren dann quasi seine ersten Schüler. Hat also dann zu denen angefangen zu predigen. Und in dieser ersten Predigt, das ist die Predigt am Gazellenhain, ich weiß nicht, ob Sie das irgendwo schon mal gesehen haben, also in der Mitte das Rad und links und rechts eine Gazelle sitzend, das ist das typische Symbol der ersten Predigt. Der Predigt im Gazellenhain, das Rad, steht also als Symbol für den Buddhismus, das Rad, nämlich das ständige Werden und Vergehen, mit 4 Speichen für die 4 Wahrheiten, weitere 4, also insgesamt dann 8. Für den edlen 8-fachen Pfad und links und rechts die beiden Gazellen als quasi auch Schüler von ihm, neben seinen ehemaligen Anhängern, weil das eben im Gazellenhain stattgefunden hat. Und in dieser ersten Predigt hat er, also er hat nicht gesagt, wie das jetzt funktioniert mit der Befreiung, sondern er hat das gesagt, was er erkannt hat und hat damit einen Weg aufgezeigt, den jeder für sich gehen muss. Das heißt, der Buddha, und das ist eine weitere Unterscheidung, vielleicht jetzt speziell zum Christentum, die buddhistische Religion kennt keine Erlösung durch irgendjemand. Also das heißt, der Kreuzestod Christi ist ein Erlösungsakt. Aus der christlichen Perspektive im Buddhismus gibt es das nicht. Im Buddhismus muss die Erlösung durch die eigene Praxis, durch die Umsetzung des Weges der Lehre des Buddha gefunden werden. Das heißt, es ist jeder für sich gefordert, diesen Befreiungsweg zu gehen. Es gibt daher im Buddhismus gibt es auch keine Dogmen, sondern es gibt den Weg, die Lehre des Buddha, die es umzusetzen gilt, für sich selbst. Das heißt, diese Lehre, das wird dann später noch hören, hat sich unterschiedlichst entwickelt, weil es hier nicht einen klar vorgegebenen Weg gibt, der sagt, das ist wie eine vorgegebene Liturgie oder dergleichen, sondern es gibt die Grundsätze dieser Lehre, die ich Ihnen dann von der Essenz her mal sagen werde. Und wie die dann jeweils die einzelnen Menschen ins Leben gebracht haben, das hat sehr viel damit zu tun gehabt, in welchen Lebensumständen sie waren, in welcher Kultur sie gelebt haben. Darum gibt es auch gibt 3 große Traditionen des Buddhismus, die sich in diesen 2.500 Jahren in Asien entwickelt haben. Das ist der Theravada-Buddhismus, der Mahayana-Buddhismus und der Vajrayana-Buddhismus. Der Theravada-Buddhismus ist der, den Sie in Sri Lanka, in Thailand und in Burma sehen, wenn Sie dorthin fahren. Das sind die typischen buddhistischen Bilder, die grünen Reisfelder mit den gelben Safranroben der Mönche. Das ist also das typische Bild des Buddhismus. Das sind die Mönche des Theravada-Buddhismus. Heißt auch die Schule der Alten, weil diese Form des Buddhismus dem Urbuddhismus so quasi noch am nächsten kommt. Dann der Mahayana-Buddhismus hat sich danach entwickelt. In China, Japan, Korea, teilweise auch in Vietnam. Das ist der Zen-Buddhismus, der an sich auch ein Begriff ist. Dort schauen die Mönche anders aus. Die haben dort graue oder schwarze Roben. Und die dritte Form, also auch in der geschichtlichen Reihenfolge, die letzte Entwicklungsstufe, war dann der Vajrayana-Buddhismus, der tibetische Buddhismus. Der Buddhismus, sagt, dem der Dalai Lama zuzurechnen ist. Der Dalai Lama ist also kein Oberhaupt der Buddhisten. Seine Position jetzt rein hierarchisch gesehen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es in Tibet 4 verschiedene Haupttraditionen gibt oder 5, da gibt es also auch unterschiedliche philosophische Zugänge, aber das ist, glaube ich, nicht wichtig für uns. Also es gibt verschiedene Traditionen und der Dalai Lama gehört einer von diesen 4 Traditionen an. Also das ist die hierarchische Bedeutung des Dalai Lama. Natürlich für den Buddhismus weltweit hat er aufgrund seines Bewusstseinszustandes, seiner großen Entwicklung natürlich auch eine große Bedeutung, aber nicht hierarchisch. Es wird also sehr oft missverstanden. Wichtig zu sagen ist mir auch noch bei dieser Entwicklung des Buddha auf dem Weg zur Erleuchtung, er ist groß geworden im Luxus und hat sich dann zurückgezogen und hat die Askese gepflegt. 6 Jahre lang war er Teil der Asketen und hat sich dann auch von denen zurückgezogen und hat im Endeffekt dann gesagt, weder der Luxus noch die Askese noch der völlige Verzicht macht den Menschen frei. Die Befreiung, der Weg zur Befreiung liegt in der Mitte. Das ist auch ein Grund, warum der Buddhismus im Prinzip als Weg der Mitte bezeichnet wird. Also weder Luxus noch Askese. Also der Buddhismus ist auch eines der vielen Missverständnisse, die ich versuchen werde auszuräumen und gleichzeitig versuchen können, neuen zu bilden. der Buddhismus ist keine asketische Religion, weil das wird auch oft missverständlich dargestellt. Also weder die Askese noch der Luxus, sondern der Weg der Mitte. Was hat der Buddha nun erkannt in seinem Erwachen? Er hat also für sich einmal drei Dinge erkannt. Das ist erstens, ich verwende jetzt also das Pali-Wort, die Pali-Sprache ist also die Sprache des Buddhismus, ein bisschen vergleichbar mit dem Latein, wenn man so will. Und das ist auch gleich das Problem der Sprache überhaupt, also alles, was ich jetzt sage, löst in ihren Köpfen Bilder aus, die vielleicht nicht identisch mit meinem Bild sind und auch ihre Bilder sind unterschiedlich. Also ich bitte Sie da einfach auch viel zu hinterfragen und vor allem, wenn man mit einem christlichen Denken an manche Worte herangeht, kommt man vielleicht auch in eine falsche Richtung. Also wir versuchen auch nicht allzu viel religiöse Begriffe zu verwenden, um hier nicht irreführend zu sein. Der Faden gerissen, so, was wollte ich vorher sagen, bevor ich das mit den Worten... Genau, danke. Also erstens, er hat Anicca, das Pali-Wort, alles ist der permanenten Veränderung unterworfen. Es ist alles ein ständiges Werden und Vergehen. Das ist also auch jetzt der Unterschied des westlichen zum asiatischen Weltbild. Also das hat nicht nur, also Religion hat natürlich immer auch mit dem Weltbild zu tun, in der sie entsteht. Wir im Westen haben Alpha, Omega, Anfang, Ende. In Asien, das asiatische Denken ist zirkular. Kein Anfang, kein Ende, ständiges Werden und Vergehen. Daher ist aus dem asiatischen Weltbild heraus auch eine Frage nach der Weltentstehung gar nicht so präsent und nicht so von Bedeutung, wenn man auf die Idee vorweg einmal gar nicht kommt. Durch den permanenten Kreislauf, durch das ständige Werden und Vergehen. Also die erste Erkenntnis des Buddha war, es ist alles der Veränderung unterworfen, alles bedingt entstandene muss vergehen. Wenn das besteht, dann besteht das, wenn das nicht besteht, besteht das nicht. Das werden wir noch vertiefen, weil es gibt auch keine Seele und auch wir, das Ich ist nur zusammengesetzt und nicht unendlich, sondern das wichtige Wort des Buddhismus, leer, mit zwei E. Shunyata, die Leerheit. Was also speziell den Buddhismus auszeichnet und gleichzeitig am schwierigsten für uns im Westen zu verstehen ist und auch zu erklären ist. Das war die erste Einsicht, also dass alles vergeht, alles der Veränderung unterworfen ist. Die zweite Einsicht war Dukkha. Dukkha wurde ursprünglich übersetzt ins englische Suffering und daraus wurde natürlich Leiden, logischerweise. Daher auch die vielen Wahrheiten vom Leiden, wie Sie vielleicht schon mal irgendwo gehört haben. Ich bin nicht sehr glücklich mit dieser Übersetzung, weil das einfach eine falsche Konnotation auslöst. Also Dukkha ist besser übersetzbar mit unvollkommen, unbefriedigend, nicht fertig und daher leidhaft. Also das lässt sich nicht einfach mit einem Wort übersetzen. Also das war die zweite Einsicht des Buddha, dass jedes Phänomen alles a priori unvollkommen ist und daher Leidhaftigkeit beinhaltet. Und die dritte Einsicht war, und das ist das, was also die Leerheit bedeutet, es ist, ich sage das jetzt einmal so, diesen Satz so verstanden wird, wenn wir dann in der Diskussion vertiefen, es ist alles leer von einem unveränderlichen Kern. Es gibt kein letztes materielles Teilchen. Ich habe also mit Kontakten, die ich habe, einen Physiker dabei, der gesagt hat, das war sie eh. Also das heißt, in der Zwischenzeit ist die Physik dem Buddha gefolgt. Aber das hat natürlich gravierendere Auswirkungen, denn auch wir selbst, auch unser Ich, ist leer. Das ist nicht so einfach zu verstehen, hat Konsequenzen und heißt aber nicht, dass wir nicht unser Selbst haben, unser Selbstbewusstsein, das ganz wichtig ist. Aber das Arbeiten am Auflösen des Ego ist ein wichtiges Thema auch des buddhistischen Weges. Aus diesen drei Erkenntnissen heraus hat der Buddha dann seine Predigt im Gazellenhain gehalten, wo er eben diese vier edlen Wahrheiten festgehalten oder dargelegt hat. Erstens, erste edle Wahrheit, Dukkha, im Original eben nur ein Wort. Im Deutschen übersetzt eben, alles ist unvollkommen und daher leidhaft. Die zweite edle Wahrheit besagt, es hat natürlich Ursachen, warum das so ist, warum alles unvollkommen und leidhaft ist. Und er benennt in der zweiten edlen Wahrheit die Ursachen, die Wurzeln für dieses Leid. Und diese Wurzeln sind erstens einmal unser Festhalten wollen der Dinge, unser Anhaften. Und die drei Gifte, Die drei Gifte sind aus buddhistischer Perspektive, und wir können es diskutieren, ich glaube, wir werden kein Unheil dieser Erde finden, das da nicht in diesen drei Giften sich wiederfindet in irgendeiner Form. Die sind erstens Gier, haben wollen, Hass, nicht haben wollen, Ablehnung, und das dritte Verblendung. Verblendung heißt, die Dinge nicht so zu sehen, wie sie wirklich sind, sondern sie eben so zu sehen, wie wir sie gern hätten oder sie aufgrund unserer Konditionierung sehen und für wahr halten, aber in Wahrheit sind sie anders. Also das heißt, die Dinge nicht so zu sehen, wie sie wirklich sind. Also das sind die drei Gifte, die der Buddha in der zweiten edlen Wahrheit formuliert hat, und in der dritten edlen Wahrheit hat er gesagt, es gibt keinen Grund zu verzweifeln durch die erste edle Wahrheit, wo alles so leidhaft ist und unvollkommen. Es gibt eine Möglichkeit, diese Leidhaftigkeit der ersten edlen Wahrheit aufzulösen, sich von dieser zu befreien. Und diese Befreiung erfolgt dadurch, dass man die Wurzeln dafür löscht. Die Wurzeln, die in der zweiten edlen Wahrheit formuliert sind. Das ist die dritte edle Wahrheit. Nämlich die, wenn man so will, Frohbotschaft. Es ist nichts verloren, es ist alles machbar, wenn wir die Wurzeln löschen können aus der zweiten edlen Wahrheit. Und wie das dann funktioniert, das beschreibt der Buddha in der vierten edlen Wahrheit. Und in der vierten edlen Wahrheit formuliert er den edlen achtfachen Pfad. Das ist also der Pfad zur Befreiung faktisch. Und das ist der Pfad, der also gegangen werden muss, wenn man sich befreien will. Ich will den jetzt nicht in den acht Punkten detailliert besprechen, weil das würde die Zeit überschreiten. Und vielleicht auch nicht so sinnvoll sein, wenn wir breiter das Ganze noch diskutieren wollen. Ich fasse ihn in drei Gruppen zusammen. Die erste Gruppe ist Wissen und Einsicht. Ich muss einmal wissen, dass da irgendwas nicht passt, dass ich vielleicht mein Leben besser leben könnte, dass ich Leid habe, das ich vielleicht nicht haben muss, oder Leid, das ich nicht loswerden kann, weil das Leid des Todes ist, kann ich nicht löschen. Also da muss ich einen Weg finden, damit umgehen zu können. Also das ist der erste Block des Wissens. Der zweite Block ist der Teil Ethik. Also die Ethik, jede Religion zeichnet sich aus durch Ethik. Religion, laut der Religionswissenschaft, bedarf erstens einer grundsätzlichen Lehre, einer Ethik und Methoden. Und natürlich die Thematik des Transzendenten, des Todes. Das ist das, was laut der Religionswissenschaft als eine Religion definiert, nicht ein Schöpfergott, also nicht ein Gott nach modernen Religionswissenschaften. So, und der zweite Teil ist die Ethik. Ich sage aber vielleicht bei dem Punkt noch schnell die fünf Ethikregeln. Die fünf Ethikregeln des Buddhismus beginnen alle mit "Ich übe mich darin". Das heißt, das sind also keine fixen Gebote, die man so einhalten soll und so nicht und so schon, sondern "Ich übe mich darin". "Ich übe mich darin", sagt die erste Ethikregel, "ich übe mich darin, keine fühlenden Wesen zu töten und zu verletzen". Hier kommt der Begriff der fühlenden Wesen ins Spiel. Das heißt, der Buddhismus kennt keine Krone der Schöpfung. Der Mensch ist hier nicht eine Krone der Schöpfung, sondern der Mensch ist ein fühlendes Wesen unter fühlenden Wesen. Allerdings ist die menschliche Geburt aus buddhistischer Perspektive natürlich eine kostbare Geburt. Das unterscheidet sie von der tierischen Geburt, weil nur der Mensch aufgrund seines hohen Reflexionsvermögens in der Lage ist, einen Befreiungsweg zu gehen. Das Tier ist zwar auch sehr reflexiv und vor allem sehr fühlend, aber dieser Punkt ist im tierischen Bereich nicht erreicht. Das ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier aus der buddhistischen Perspektive. Die zweite Ethikregel lautet, ich übe mich darin, mir nicht Gegebenes auch nicht zu nehmen. Das ist ein bisschen mehr wie nicht stehlen. Das heißt, das Roden von Urwäldern ist eigentlich ein Verstoß gegen das Nicht-Gegeben. Denn es ist, glaube ich, dem Konzern nicht a priori gegeben, dass er hier Wälder rodet. Die dritte Ethikregel besagt, ich übe mich in einer rechten Rede. Das ist sehr interessant. Das kommt nämlich exakt gleich als auch dritter Punkt des edlen achtfachen Pfades vor. Ist dem Buddha wahrscheinlich oder der buddhistischen Lehre wahrscheinlich deswegen auch so wichtig, weil man da auch die Kette mit bedenken muss, nämlich Gedanken, Worte und Werke. Das heißt, es geht schon einmal am Beginn der Gedanken. Es geht darum, meine Haltung, meine Gedanken zu bilden, heilsam auszurichten. Und damit, also, weil unheilsame Gedanken, unheilsame Worte nach sich ziehen und in der Folge unheilsame Taten. Die vierte Ethikregel besagt, ich übe mich in einem achtsamen Umgang mit meinen Sinnen. Die ist relativ zusammengeschnitten worden und wird immer definiert als, ich übe mich in einem achtsamen Umgang mit der Kraft meiner Sexualität. Es gibt in dem Sinn auch keine Sakramente im Buddhismus, also das heißt in dem Sinn auch kein Ehesakrament. in den Himalaya-Ländern war es üblich aus ganz anderen Gründen, dass also wenn Frauen geheiratet haben, automatisch die Brüder mitgeheiratet haben, weil die Männer damals immer auf Karawane waren und sehr oft nicht mehr nach Hause gekommen sind aufgrund dieser widrigen Umstände und daher die Familie verloren gewesen wäre. Aus diesem ökonomisch-ökologisch-pragmatischen Grund haben damals also die Frauen die Brüder mitgeheiratet. Das war kein Widerspruch zur buddhistischen Lehre. In Linz gehen die Männer selten auf Karawane, daher ist es ein bisschen schwieriger, das so zu gestalten. Also das heißt, aus der Perspektive ist das zu verstehen. Und die fünfte Ethikregel, die muss man wieder besonders verstehen aus der Zeit, der Lebenszeit des Buddha. Denn damals war Indien in einem Zustand, wo die Menschen relativ ihre materiellen Bedürfnisse befriedigt haben. Das heißt, Agrarwirtschaft und so weiter war gut im Schuss. Und damit haben die Leute angefangen, ihre spirituellen Wünsche und Bedürfnisse zu befriedigen. Und es gab sehr viele Suchende zu dieser Zeit. Und sehr viele haben also dort auch verschiedenen Wegen, zum Beispiel auch über Magic Mushrooms und sonst etwas, versucht, ihr Bewusstsein zu erweitern. Und der Buddha hat gesagt, das ist nicht der Weg. Drogen mögen ein kurzfristiges Erweitern des Bewusstseins ermöglichen, aber langfristig führt es zum Zusammenbruch. Daher hat er in der fünften Ethikregel formuliert, ich übe mich darin, mich berauschender Mittel zu enthalten. Ich ergänze das noch, also den ohnehin verblendeten Geist durch Gierhassverblendung nicht noch weiter zu verblenden, eben durch Rauschmittel. Das Achtel Rotwein zum Abendessen kann man dann diskutieren, ob das da hineinfällt oder nicht. Ja, jetzt bin ich eh schon zu lang in Wirklichkeit. Ich möchte nur ganz kurz auf vielleicht von der Thematik her, warum 21. Jahrhundert, in Schlagworte sagen. Also einerseits der Weg der Mitte ist etwas, das uns heute verloren geht. Mir geht der Diskurs in der Mitte ab. Wir leben in einer Welt, in der Zwischenzeit in unserer Gesellschaft, die von Extremen geprägt ist. Es gibt extreme Standpunkte links, extreme Standpunkte rechts und keinen Diskurs in der Mitte. Wir werden keine Lösung finden, wenn wir uns rechts im Extrem und links im Extrem weiterhin aufhalten. Es bedarf des Konkurses, des Diskurses in der Mitte. Das ist etwas, was der Gesellschaft fehlt und wo der buddhistische Gedanke mit eine Rolle spielen kann. Ein weiterer Punkt ist, dass ein buddhistischer Ansatz nicht denkbar ist, ohne den Blick aufs Ganze. Das ist also auch ein Punkt, der eigentlich angeklungen ist, weil wir nicht so dezidiert angesprochen haben, nämlich das gegenseitig bedingende Bestehen. Das heißt, alles bedingt sich gegenseitig. Es gibt eben nichts, was allein besteht. Daher kann ich nichts tun. Ich kann nicht handeln, ohne etwas zu bewirken. Für andere und gleichzeitig wieder für mich selbst. Ich kann mich auch nicht herausnehmen aus dem. Sondern ich bin immer Teil des Ganzen. Und dieses Bewusstsein, glaube ich, ist auch nicht sehr ausgeprägt und ist etwas, was auch aus die buddhistische Lehre, glaube ich, wieder mit hineinbringen kann. Dass egal, was ich mache, ob ich einen Baum fälle oder was immer, es hat Folgen, es hat Konsequenzen. Und erwarten Sie nicht aus der Lehre des Buddha oder von mir oder sonst etwas aus diesen Weisheiten klare Antworten auf Fragen. Es sind Ansätze zum Nachdenken, so wie der Weg des Buddha. Der Buddha hat nicht gesagt, genau das machst du und dann bist du erleuchtet, sondern es geht leider nicht so einfach, es wäre schön, aber es spielt es nicht, ich hätte es auch gern. Aber es bedarf der ständigen Auseinandersetzung, der ständigen Entwicklung und daher ist also wichtig, diese Grundlagen zu erkennen und dann können wir uns auf die Suche machen nach Antworten, auch in dem Bewusstsein, dass die Antwort, die wir heute finden, morgen schon wieder ungültig sein könnte. Also das heißt, dieses Wissen, dieses Bewusstsein ist auch meiner Meinung nach ein wichtiger Beitrag. Auch gilt also im Prinzip der Buddhismus als in manchen Definitionen durch die vielen Wahrheiten der Buddha als Therapeut, nämlich das Stellen, also eine Aufnahme einer Anamnese, das Stellen einer Diagnose und das Verordnen einer Therapie findet sich faktisch in diesen vielen Wahrheiten wieder. Also die Feststellung hier ist Leidhaftigkeit, Unvollkommenheit, Diagnose, Gierhass, Verblendung und dann die Therapie, eben diesen Weg zur Befreiung zu gehen, sprich ethisches Verhalten, Einsehen. Und den dritten Punkt, mit dem höre ich jetzt auf, den ich noch vergessen habe, beim edlen achtfachen Pfad und der allerwichtigste, nämlich Innenschau, Versenkung, Meditation, Achtsamkeit. Ohne Meditation gibt es keinen buddhistischen Weg. Die buddhistische Philosophie ist grenzenlos und unendlich verführerisch, mich darin zu verlieren und zu vertiefen. Aber wenn es nur das ist, sprich wenn es nur auf der intellektuellen Ebene läuft, dann wird es keine Befreiung geben. Dann gibt es nur Wissen, aber keine Weisheit. Und mit einem Satz, der Buddhismus definiert, heißt Mitgefühl mit allen fühlenden Wesen zu üben und Weisheit zu erlangen. So einfach und so schwer.
Danke sehr.
Danke, hier.
Danke sehr. Ich danke Ihnen sehr für die Ausführungen. Ich bin so bei einer Phrase hat es mich gerüttelt und das interessiert mich, darum frage ich nach. Auflösen des Ego. Bedeutet das, von anerzogenen Mechanismen frei zu werden? Bedeutet das, von gesellschaftlichen Normen frei zu werden? Bedeutet es, von den drei Giften frei zu werden? Oder bedeutet es, das eigene Selbstbild zu verlieren? Oder bedeutet es ganz etwas anderes?
Nein, es bedeutet alles das. Es bedeutet alles das. Und mit der richtigen Haltung, mit dem richtigen Ziel. Nämlich hinzuschauen, welches Weltbild habe ich? Oder welche anerzogenen Konditionierungen habe ich? Und was machen die mit mir? Sind die heilsam oder sind die unheilsam? Und wie real ist das wirklich, was da dahinter steht? Es ist eigentlich eine Auseinandersetzung, ein Hinterfragen meines Weltbildes. Und mir ist erklärt worden, ich soll bei der Roten Kreuzung bei Rot stehen bleiben. Das ist sehr heilsam, dass ich das tue und bei Rot stehen bleibe. Aber es ist trotzdem nichts Absolutes, weil es könnte die Nachbar irgendwo 10.000 Kilometer entfernt das umgedreht haben. Also das heißt, es geht immer darum, dahinter zu schauen, was ist das, was mich jetzt so sein lässt? Ist das situationsbezogene dergleichen oder ist das einfach etwas, was mich unheilsam handeln lässt oder heilsam handeln lässt? Ist es Gier oder ist es das oder steht es mir zu, dass ich das will?
Das funktioniert aber nur, wenn man zu sich selbst auch sehr ehrlich sein kann.
Das ist Grundvoraussetzung und daher auch die Innenschau. Man kann natürlich das alles praktizieren und es wird nur schlechter. Aber das geht hier natürlich, erstens muss man dazu sagen, also der buddhistische Weg ist immer auch verbunden mit einem Lehrer. Das heißt also, man geht das normal nicht allein, sondern es gibt eine Sangha, die Gemeinschaft der Praktizierenden und Lehrer. Das heißt, das sind meine Reflexionsflächen, die ich habe, wo ich eben prüfe, wie ich eben unterwegs bin und dergleichen. Also dieses Feedback ist ein Teil dieser Entwicklung.
Da hat man wie oft einen Kontakt?
Das ist ganz individuell und hängt auch ganz von den Traditionen ab. Auch die Enge dieser Lehrer-Schüler-Beziehung ist ganz unterschiedlich, ob ich im tibetischen Buddhismus unterwegs bin, dort ist es immens eng. Oder im Zen oder im Theravada, dort wird es irgendwie immer lockerer. Dort wird es irgendwo vom Lehrer zum Dharma-Freund. Ich habe einen Theravada-Mönch mal gefragt, ob er mein Lehrer sein will. Ich habe gesagt, nein, ich will nicht dein Lehrer sein, sondern dein Dharma-Freund. Also das heißt, diese Beziehung ist unterschiedlich. Wenn man dazu sagen muss, es sucht sich immer der Schüler den Lehrer, nicht der Lehrer den Schüler. Und es bedarf einer unendlichen Prüfung, bevor ich mich dazu entscheide, in diesen Menschen oder diesen Mönch oder was immer als Lehrer zu nehmen. Das ist total wichtig, das genau zu prüfen. Und das ist auch keine einfache Geschichte. Da heißt, muss man schauen, nicht nur diesen einzelnen Menschen, sondern was passiert in seinem Umfeld. Wie sind seine Stellvertreter? Was ist da für ein Klima in diesem Umfeld? Das ist ein unendlich diffiziles Thema, weil man hier schon auch sehr viel eingeht, wenn man diese Verbindung eingeht, im tibetischen Buddhismus vor allem.
Und diese Innenschau, so das praktizierende Meditieren, muss jeden Tag sein, wird jeden Tag sein, nehme ich an. Oder keine Regel.
Schwachstelle bei mir, ja. Wenn es zweimal am Tag ist, wäre es super. Da spricht gar nichts dagegen, es dreimal am Tag zu machen. Es ist immer die Frage, was schaffe ich? Also für mich persönlich ist es eine ständige Arbeit, eine ständige Herausforderung, die mal besser, mal schlechter gelingt. Wo ich rausfliege aus einer Regelmäßigkeit und mich wieder hineinsuchen muss, mühsam. Mein persönliches Karma, auch ein wichtiges Wort, das wir nicht behandelt haben. Auch das hängt jetzt davon ab, es gibt also auch da jetzt, wenn jemand den Weg mit einem sehr intensiven Lehrer geht, dann gibt es von dem formale Vorgaben, von dem Lehrer. Wenn dieses Verhältnis sehr eng ist, wenn dieses Verhältnis etwas weiter ist, dann ist auch die eigene Handlungsweise etwas offener und die eigene Disziplin gefordert. Aber es ist sicher so, dass eine Regelmäßigkeit sehr wichtig ist. Und ein zu viel kann es eigentlich nicht geben. Und das ist auch immer eine Frage wir unterscheiden ja zwischen Ordinierten und Laien. beide haben die Möglichkeit, die Erleuchtung zu erlangen. Aber es gibt einen Unterschied natürlich im Weg. Der Ordinierte hat ein ganz anderes Übungsumfeld und Übungsfeld als der Laie, der daneben natürlich noch andere, zum Beispiel Berufe oder Familie oder was immer, Verpflichtungen hat, in die er das integrieren muss. Das ist eine zusätzliche Herausforderung. Daher gibt es auch immer wieder Retreats, es gibt auch die Möglichkeit, es ist buddhistisch durchaus üblich und möglich, auf Zeit in ein Kloster zu gehen. Das heißt, ich kann auf Zeit Mönchordination nehmen. Ich nehme das volle Gelübde und gebe nach einer bestimmten Zeit dieses Gelübde wieder zurück. Das ist ein durchaus normaler Vorgang und das ist sehr dienlich für gewisse Phasen, sich etwas herauszunehmen aus dem Fluss des Alltags.
Das haben Sie schon gemacht, wenn ich fragen darf?
Das habe ich schon mal gemacht, ja. Und das ist für mich sehr interessant. Ich habe das in Asien gemacht und das war sehr interessant für mich. In Asien ist ja die Bevölkerung in Asien verehrt ja den Buddha und alles, was Buddha betrifft, sehr stark. Und das war für mich eine sehr interessante Erfahrung, die Verehrung, die man mir in der Robe entgegengebracht hat. Und mir ist da bewusst geworden, wenn ich da jetzt einen Fehler mache, dass sie also den Gerhard Weißkrab verehren und nicht die Robe, dann wäre das ein ziemliches Drama, auch für meine Entwicklung. Also es ist immer wichtig, genau hinzuschauen. Also dann, auch das ist eine Herausforderung, finde ich. Also das heißt, es kann so gesehen, könnte theoretisch Robe auch hinderlich sein, wenn ich nicht das richtige Verständnis habe.
Ich schaue jetzt da zu diesem Herrn, weil da ist eine Frage. Hier auch eine? Gut, dann sind Sie nachher dann. Bitte.
Dass es von der Philosophie zur Religion kam oder als solche anerkannt wurde?
Na, das war weniger, glaube ich, eine Frage der allgemeinen Anerkennung, sondern das war der Streitpunkt. Der Buddhismus ist faktisch in den Westen gekommen über den Kolonialismus. Und die Menschen im Kolonialismus haben dort einmal gesehen, verschiedene Formen, sehr unterschiedliche, weil die ja unterschiedlich ausschauen, haben aber gar nicht erkannt, dass das alles Buddhismus ist und haben in weiterer Folge dann natürlich auch einen Gott gesucht und nicht gefunden. Und eben deswegen, weil es also nicht die Figur eines Schöpfergottes gab und nicht die typischen religiösen Dogmen, ist man zuerst einmal wissenschaftlich davon ausgegangen, dass es eine Philosophie. In der Zwischenzeit ist sich die Religionswissenschaft aber einig, aber das war jetzt nicht eine Anerkennung, so wie wir jetzt in Österreich seit 1983 staatlich anerkannt sind. Also diese Erkenntnis, dass der Buddhismus eine Religion ist, ist nicht so in Form einer Anerkennung erfolgt, sondern war eigentlich ein zunehmendes Verständnis dafür, dass es eben eine Religion ist, die natürlich anders ist als unsere monotheistischen Religionen, weil es ist natürlich zu der Zeit mit einem sehr starken Egozentrismus alles beurteilt worden. Also das Kastl war europäisch und wenn das nicht reingepasst hat, dann war es eben nicht das. Und davon ist man natürlich schon in der Zwischenzeit in den letzten 100 oder 150 Jahren abgekommen.
Ja, Sie haben in den Ausführungen erwähnt, dass der Buddha über viele Jahre sehr in Askese gelebt hat. Für mich verblüffend, weil alle die Buddha-Darstellungen in verschiedenen Tempeln, die ich besucht habe, oder auf Reisen bei Ausstellungen, wird Buddha eigentlich immer als alter, wamperter, dicker, vorwiegend mit Glatze dargestellt.
Mir ähnlich, ich weiß.
Meine Frage, warum ist das so? Oder wird er auch als Asket dargestellt, der es nicht kennt? Und stimmt es auch, wenn man Buddha dann über den Bauch streicht, dass das Glück bedeutet?
Ist alles richtig, nur dass der Blade kein Buddha ist, sondern der heißt Pudai mit hartem P. Gehört zum chinesischen Pantheon. Ich weiß, das ist auch, viele Menschen haben immer Buddhismus, also den Buddha des Buddhismus war der dicke, und zwar der lachende Buddha wird er auch genannt.
Oder der Schlafende, oder?
Nein, der Schlafende ist ein anderer. Also der Lachende ist also der dicke Sitzende. Da gibt es Legenden drüber, was der darstellt. Die einen sagen, das ist der Buddha in 5000 Jahren. Bis dorthin sind die Menschen so gescheit geworden, dass es nur mehr satte, glückliche Menschen gibt. Ich zweifle an die 5000 Jahren. Und einige andere Legenden, also jedenfalls eine Buddha-Darstellung ist auch unterschiedlich und die ist unterschiedlich von der Kultur. In Sri Lanka, Thailand sind sie meistens sehr schlank dargestellt, aber nicht mager, sondern schlank. In China und Japan sind sie ein bisschen korpulent, aber nicht dick. Was den Buddha aus... Sie haben ein riesengroßes Pantheon, vor allem im tibetischen Buddhismus, an Darstellungen des buddhistischen Pantheons. Aber die Darstellung des Buddha, des historischen Buddha, erkennen Sie immer daran, dass es eine Erleuchtungskrone gibt. Also entweder hat er hier eine Flamme am Scheitel oder eine Erhöhung oder irgendetwas am Scheitel oben. Und der blade Dicke mit der Glatze hat das nicht. Also an dem erkennen Sie, dass es kein Buddha ist. Also die Darstellung des historischen Buddha hat erstens lange Ohren und die Erleuchtungskrone. Wenn es das nicht hat, ist es keine Buddha-Darstellung, dann stellt es etwas anderes dar. Möglicherweise ein Bodhisattva ist auch ein Erleuchteter. Es gibt irrsinnig viele verschiedene Darstellungen. Ja, grenzenlos. Aber der Buddha Shakyamuni, faktisch der historische Buddha, ist immer so dargestellt mit der Erleuchtungskrone, sonst ist es keine Buddha-Darstellung. Die Leute sagen Buddha dazu, aber es ist keiner. Nur mit dieser Erleuchtungskrone ist die Darstellung als Buddha. Und wie gesagt, dieser ganz berühmte aus dem China-Restaurant, den gibt es auch im China-Restaurant, diesen dicken. Aber das sind also Chinesen, ist ein chinesischer Mönch. Auch in den Tempel, ja, genau. Vor allem in China. Ja. Ja, genau. Thailand, ja, da steht auch, ja, stimmt, da steht er dabei, stimmt, Sie haben recht, ja. Aber das ist auch der Buddha, der da steht, der Dicke. Die Hauptbuddha-Figuren im Tempel, wenn Sie die anschauen, werden das darstellen, was ich sage.
Also wir müssen auf die langen Ohren schauen und auf
lange
die Erleuchtungskrone.
Lange Ohren und Erleuchtungskrone, muss aber, wie gesagt, keine Flamme sein, oder im Zen oft nur eine Erhebung am Scheitel. Aber jedenfalls eine Erhebung am Scheitel, in welcher Form auch immer. Das ist also das Symbol des Erleuchteten.
Es ist hier eine Frage.
Und Glück, das stimmt, ja. Also das gilt in China als glücksbringend. Die Kamerin war da mit einer Gruppe in China unterwegs, da war ein Dicker mit. Da sind die Kinder mit mir versucht, dort heranzukommen an den, über den Bauch drüber und davon gelaufen. Also das heißt glücksverheißend. Und dort gibt es also auch ein Wandrelief mit buddhistischen Darstellungen, wo dieser Buddha auch dargestellt wird, also als Wandrelief. Und dort ist die ganze Wand, alle Darstellungen sind verwittert, nur der Bauch glänzt. Weil da greifen alle drüber.
Sie haben meine Fragen schon teilweise beantwortet durch die Ausführungen über den Lehrer und über die Ordinierung. Ich möchte meine Fragen aber doch noch ein bisschen konkretisieren. Es sind zwei Fragen, die zusammenhängen. Erste Frage, die meisten Religionen, vor allem die anerkannten Religionen in Österreich, bieten einen Religionsunterricht an. Gibt es sowas im Buddhismus auch?
Seit 1993.
Und die zweite Frage, kann man Buddhismus studieren? Also gibt es ein Studium des Buddhismus, so wie es ein Studium der katholischen Lehre gibt?
Ja.
Gibt es das nur in Wien oder gibt es das auch in Linz?
Nein, also erstens einmal Religionsunterricht, es gibt seit 1993 den öffentlichen buddhistischen Religionsunterricht, ident mit dem katholischen, evangelischen, islamischen. Wir sind auch Teil der pädagogischen Hochschule. Seit heuer arbeiten wir in Wien, ja, mit der KPH in Wien, weil die ist ja die Zentrale, die, glaube ich, auch aus unserer Religionslehre in Linz werden, über diese Zentrale irgendwie läuft es. Wir haben seit heuer den Kooperationsvertrag, natürlich, und haben auch einen quasi Lehrstuhl, wenn man so will, unter Anführungszeichen, auf der KPH im buddhistischen, seit heuer. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was Sie meinen. Das Universitäre ist eine andere Geschichte. Es gibt verschiedene Formen. Es gibt eine Akademie Buddhismus und Christentum, wo ein Diplom von Sri Lanka erreicht werden kann. Und dann gibt es auf der Tibetologie so quasi ein Buddhismusstudium. Aber das ist also nicht jetzt das ganz Umfassende. Gibt es also in Österreich meines Wissens noch nicht. Aber das sind partielle universitäre Studien, die also im Wachsen begriffen sind. Und der Religionsunterricht ist, wie gesagt, seit 1993, so wie halt für allen anderen Kirchen. Nur bei uns ist, wir haben natürlich keine einzige Schulklasse mit lauter Buddhisten, sondern wir sammeln die buddhistischen Kinder zusammen und die werden dann faktisch in einem bestimmten, also in einem Raum von 6 Klassen unterrichtet. Oberstufe, ja. Also es gab schon einige Maturas im Buddhismus. In Linz, also ich weiß es jetzt im Moment, bin nicht überfragt.
Jemand von Linz da, der das wissen könnte, von den Spezialisten.
Aber das lässt sich über unsere Homepage leicht herausfinden.
Da kriegt man vielleicht eine Antwort.
Also meines Wissens gibt es in Linz in der Hammerling-Schule jemanden, der linzweit alle Kinder unterrichtet.
Genau, also das ist immer so, geschieht immer so, dass die zusammengefasst werden, weil ja nur einer oder zwei in den Klassen Buddhisten sind. Und der öffentliche Religionsunterricht darf hier nur an Buddhisten oder OB gegeben werden.
So, die nächste Frage ist hier.
Ich hätte zwei Fragen. Zum einen, welche Rolle spielen Frauen im Buddhismus? Ich habe bis dato keine weiblichen Mönche auf meinen Reisen gesehen. Und die zweite Frage, die ich hätte, ist, welche Rolle spielt Geld? Man sieht in Tempeln immer wieder, dass bei Buddha-Statuen Geld hingelegt wird, dass vor allem auch Mönchen auch Geld gegeben wird, vereinzelt, aber hauptsächlich in den Klöstern oder in den Tempeln sieht man immer wieder überall Geld herumliegen. Welche Funktion hat das und eben welche Funktion haben Frauen?
Okay, ja. Ich fange einmal andersherum an und sage, außer Religions- und Missionskriegen haben die Buddhisten nie die Blödheit gemacht, es gibt auf dieser Welt auch. Also da gibt es keine besseren Menschen so gesehen. Die Stellung der Frau ist nicht wegen der Buddha-Lehre, sondern wegen der asiatischen Stellung der Frau nicht unbedingt berühmt, aber sehr unterschiedlich in den Traditionen. Die Theravada-Tradition, also sie haben deswegen keine weiblichen Mönche gesehen, weil es Nonnen sind, die es gibt Nonnen, also buddhistische, aber unterschiedlich. Im Theravada-Buddhismus ist die Position der Nonne noch sehr schlecht. Die haben einen sehr, es gibt sie zwar seit geraumer Zeit, aber die haben noch einen sehr niedrigen Status im Vergleich zu den Mönchen. Im Vajrayana, im tibetischen Buddhismus, wird es besser, aber noch lang nicht gut. Und im Zen ist es relativ gleichgestellt. Also es gibt Zen-Meisterinnen, die man eigentlich keinen hierarchischen Unterschied haben zu einem Zen-Meister. Also das ist sehr, sehr bezogen auf die einzelnen Traditionen und findet ihre Argumentation niemals in der Lehre des Buddha. Der Buddha hat gesagt, es gibt nichts, was einen Mann mehr ablenkt als der Körper der Frau. Und es gibt nichts, was eine Frau mehr ablenkt als der Körper des Mannes. Also hier ist absolute Gleichstellung. Also aus der Lehre heraus ist es nicht argumentierbar, sondern es ist sehr argumentierbar aus der asiatischen Tradition. Ah ja, Geld. Es ist so, dass im Theravada-Buddhismus eigentlich die Mönche kein Geld nehmen, besitzen haben sollten. Sie werden in den asiatischen Ländern alles erleben und sehen, was nicht wirklich kompatibel ist und nicht braucht. Das ist genauso wie Sie, wenn Sie in einen Tempel in Thailand gehen zum Beispiel, ohne etwas zu wissen und die Gebarung dort anschauen, dann werden Sie keinen Unterschied zum Stephansdom sehen. Sie werden glauben, die Menschen, die dort sitzen, und das ist vielleicht auch so, gehen genauso hin, um zu beten, zu bitten und wieder nach Hause zu gehen. Sie merken oberflächlich draufgeschaut den Unterschied gar nicht. Und es ist für mich schon spannend, also offensichtlich ist dieses Bedürfnis des Menschen nach dem großen Papa, der schon richtet, international oder universell. Das ist also das, was ich so gemerkt habe, weil da ist letztendlich dann keiner, der es richtet. Ich muss es selber tun. Ich habe zwar jede Menge Lehrer, Begleiter, Helfer oder was immer, aber den wirklich letzten Befreiungsakt muss ich selber setzen. Das ist das Entscheidende dabei. Und das scheint, es ist auch sicher schwer, das bestreite ich überhaupt nicht, aber es scheint auch so zu sein, dass das viele gar nicht so wirklich annehmen wollen. Weil dieses Bedürfnis nach dem Abgeben der letzten, nach der letzten Hilfe, das ist sehr stark ausgeprägt. Und das stelle ich aber auch jetzt, das hat nichts mit West oder Ost zu tun. Das ist offensichtlich menschenimmanent irgendwie. Also das mit dem Geld, es ist auch so natürlich, dass man das immer wieder sieht, man sieht es auch bei uns an der Donau, in Wien an der Donau, bei der Friedenspagode, es hat auch den Charakter des Opferns. Das heißt, es wird faktisch als Opfergabe dargebracht und nicht nur jetzt Geld, das teilweise hineingeworfen wird, weil es auch dem Tempel gespendet wird. Es ist nämlich so, dass die Sanghas, die Tempel und die Ordinierten leben ausschließlich vom Volk. Sie gehen um ihr Essen, das was als Bettelmönch bezeichnet wird, fälschlicherweise wird das kein Betteln, sondern dort bedankt sich der gibt und nicht der nimmt bei den Mönchen. Sondern es bedankt sich für die Gelegenheit, etwas Heilsames tun zu dürfen. Also das heißt, das ist in vielen Fällen auch eine Gabe. Das typische Dana ist Teil der buddhistischen Praxis, daher gibt es bei uns also keine vorgeschriebene Kirchensteuer, weil das ein Widerspruch zur Lehre ist, das ist, kann nicht vorgeschrieben werden, sondern das ist Teil der Praxis. Und das erlebt man daher oft, also Geld, aber auch in Form von Früchten, Lebensmitteln und dergleichen. Wo also dann oft bei Festivitäten die Altäre geschmückt sind, links und rechts mit Früchten und dergleichen.
Es war hinten eine Frage, okay. Dann hier.
Die Frage passt, glaube ich, ganz gut dort dazu. Der Buddhismus ist ja eher Religion, die sehr auf das Individuelle fokussiert. Jeder muss sich selbst helfen. Und ich glaube, dass eines der interessanten Punkte oder der reizvollen Punkte ist ja, dass es diesen Schöpfergott oder dieses Überwesen eigentlich nicht gibt. Jetzt gibt es aber doch im Buddhismus auch diese Transzendenz der Seelenwanderung, Nirvana etc. Und ich glaube, meine Frage vielleicht am besten formuliert, wie stark wirkt sich denn diese transzendente Idee auf die buddhistische Praxis aus? Im Katholizismus ist sie relativ stark, mit der Beichte, mit der Firmung, Taufe, also die ganzen Praktiken sind relativ stark verwurzelt mit diesem transzendent-esoterischen, wenn man es einmal so haben will. Ist das im Buddhismus anders oder vergleichbar?
Ja, ich glaube, man kann es, glaube ich, nicht allgemeingültig beantworten. Vor allem für die westlichen Buddhisten ist das, glaube ich, sehr unterschiedlich. Dieses Konzept der Wiedergeburt, wenn man so will. Man muss dazu sagen, erstens einmal, Nirvana und Erleuchtung ist das Gleiche. Das heißt, es ist wichtig festzuhalten, Nirvana ist kein Ort, an dem irgendwer kommt, sondern Nirvana ist ein Zustand, den man erreicht im Augenblick des Erwachens, der Erleuchtung. Also Erleuchtung und Nirvana ist das Gleiche. Und Wiedergeburt ist faktisch, wenn Nirvana nicht erreicht wurde, das heißt, wenn nicht alle Fesseln aufgelöst wurden, die alle Bedingungen gelöscht sind, die ein Weiterleben automatisch bedingen, dann kommt es zu einer Wiederexistenz, wenn man so will. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, und jetzt wird es schwierig, es gibt im Buddhismus natürlich keine Seelenwanderung, weil es ja keine Seele gibt. Also kann es keine Seelenwanderung geben. Seele ist etwas Ewiges und es gibt nichts Ewiges. Nichts ist fix, hat der Fendrich gesungen und was anderes gemeint. Aber es ist trotzdem so. Das heißt, es gibt keine Seelenwanderung. Seelenwanderung gibt es im Hinduismus. Im Buddhismus gibt es eine Wiedergeburt. Die gesetzten Bedingungen manifestieren sich in einer nächsten Existenz, aber auf diesem Weg von meiner Geburt durch mein ganzes Leben, durch meinen Tod in ein nächstes Leben, ist nichts drinnen, was ein fixer Träger wäre, was unveränderlich ist. Das ist ein ständiger Wandel. Ich versuche das zu erklären, ich sage das immer, ich muss gar nicht jetzt an den Tod und die Wiedergeburt denken, es reicht meine Lebensspanne. Ich vor 30 Jahren war nichts von mir, war so wie heute, weder Körper noch Geist. Aber alles, was heute da an Körper und Geist sitzt und im Vergleich zu vor 30 Jahren, hat sich hierher entwickelt, sich bedingt. Das heißt, ich bin natürlich mit dem, was vor 30 Jahren war, in als Bedingung verbunden. Der hat mich verursacht, das Ganze. Da ist nicht ein absolutes Null-Dings dazwischen, das abreißt, sondern ein permanenter Fluss von Veränderung. Und Tod und Geburt ist nur aus der Menschensicht natürlich ein Riesendrama, aber auch nichts anderes als wie von 15 auf 18 oder von 30 auf 60, wenn man so will. Vom Verständnis her, also das ist ein ständiges sich fortentwickeln und am Ende meiner Lebensfähigkeit meines Körpers, der muss halt einfach zerfallen, weil er biologisch am Ende ist, aber die Bedingungen, die dieses Werkel da, dieses Zusammengesetzte am Laufen gehalten haben, sind ja deswegen nicht gelöscht. Und die manifestieren sich in einem neuen Körper, wenn man so will. Ist nicht so leicht zu verstehen. Es gibt auch kein Gebot, das sagt, wenn du nicht an Wiedergeburt glaubst, kannst du kein Buddhist sein. Das sagt kein Mensch. Sondern hör die Lehren, versuch sie umzusetzen, versuch sie zu verstehen. Und vielleicht kommt dann die Idee, dass ein gewisses ständiges Revolvieren, Tag und Nacht, Sommer, Frühling, Sommer, Herbst und Winter und was immer, eine gewisse Gesetzmäßigkeit hat, die für mich schlüssig ist. Wenn nicht, dann halt nicht. Das muss nicht sein, dann einfach diesen Vorgaben, diesen Lehren, dieser Meditation weiter folgen. Es entwickelt sich daneben. Aber das heißt, natürlich ist das in dem Sinn schon ein Teil der Praxis, zwangsläufig, wobei die Wichtigkeit und Bedeutung, glaube ich, sehr unterschiedlich ist vom einzelnen Menschen und auch von den Traditionen. Da kann man keine allgemein für allgültige Aussagen treffen. Aber natürlich ist es Teil dieses Ganzen, weil es ja in gewisser Weise Teil dieses Lehrkonzeptes darstellt.
Du meintest noch eine Frage hinten?
Ja, und dann noch vorne. Ich hätte eine Frage bezüglich der Aussage, dass der Geist nicht verblendet werden soll. Heißt es, dass der Buddhismus eben einen Großteil der Medikamente bzw. die Schulmedizin ablehnt?
Ich habe den Anfang nicht verstanden, akustisch.
Also bezüglich der Aussage, dass der Geist nicht verblendet werden soll.
Ja.
Heißt es, dass der Buddhismus eben auch einen Großteil der Medikamente ablehnt?
Nein, überhaupt nicht. Das hat ja nichts mehr. Die Medikamente nehme ich ja nicht, um jetzt, was weiß ich, erleuchtet zu werden, aber was immer sind, die Medikamente nehme ich ja, um meinen Körper, der Vehikel ist, auf dem Weg zur Erleuchtung, gesund zu erhalten. Also insofern ist es völlig kompatibel.
Aber sowas wie Schmerzmittel zum Beispiel?
Naja, Schmerzmittel ist eigentlich in dem Sinn kein Verbot. Also ich kann Schmerzmittel nehmen. Und es obliegt auch mir. Es gibt Menschen, die nehmen keine Schmerzmittel, weil sie sagen, ich nehme damit die Schmerzen anderer fühlenden Wesen auf mich und sehe das als meinen Weg. Das ist eine Option, aber keine Vorgabe in dem Sinn. Also es ist mir völlig freigestellt, hier keine, also nicht Schmerzen zu ertragen, die ich nicht ertragen muss, weil sie durch Medikamente gelöst werden können, die mich aber gleichzeitig vielleicht dumpf machen im Geist, wenn es um schwere Schmerzmittel geht. Also dafür gibt es kein Verbot in Wirklichkeit.
Bitte. Also ich habe schon einiges im Buddhistischen erlebt, weil Freunde von mir in Kärnten sind Buddhisten. Und ich weiß nicht, Swami oder so, sagt Ihnen das was?
Swami?
Swami.
Swami sagt man schon was, aber nicht in einem buddhistischen Kontext.
Okay, der jedenfalls kommt öfter zu Ihnen und schläft dort. Und das, was Sie eben gesagt haben, mit dem, also man reicht im Grunde den Schlafplatz und das Essen und er sozusagen immer wieder von Ort zu Ort zieht. Mhm. Und in Klagenfurt gibt es auch ein buddhistisches Zentrum, also ja. Da war ich auch schon öfter und habe dann auch so die Rituale miterlebt, ja, bis zu einem bestimmten Punkt und wo sie dann sozusagen sagen, auch da ist jetzt Schluss für jemand, der nicht Buddhistin ist. Und dann ist so, dass, also ich das schon interessant fand, vor allen Dingen, ich habe den Weg miterlebt, wie sie dorthin gekommen sind, ja, und dass sie doch sich vom Innerlichen sehr gewandelt haben. Also sie waren immer zu anderen zugetan, aber doch, sie haben ihr Leben anders strukturiert. Also zum Beispiel auch, wenn ich da gewohnt habe, dass einfach sie häufiger beten und sie auch so einen Raum haben, wo eigentlich nur sie hin dürfen, ja. Und das andere ist hier in Oberösterreich, beziehungsweise, das ist so meine Frage dazu, oder in Linz ein buddhistisches Zentrum oder gibt es das nicht? Oder wie sieht's aus, wenn hier sich Buddhisten treffen? Mhm. Das ist so meine Frage. Wo und
ja, also, genau. Also was das Vorhergehende anbelangt, habe ich jetzt nicht ganz genau die Frage. Ich meine, es ist so, dass normalerweise sind also fast alle Gruppen offen. Also man kann auch zur Praxis dazugehen. Natürlich gibt es eine buddhistische Praxis, die einen gewissen Formalismus hat, wo natürlich nur der Praktizierende in der Gruppe ist. War da noch irgendeine Frage damit verbunden? Oder
ich wollte einfach das nochmal bestärken, was Sie gesagt haben, mit dem, dass es kein Geld gibt, ja, sondern einfach Sie halt das sich Geben, sozusagen ja. vom Essen und vom Geben ja, ja. und dass ich das sehr oft erlebt habe, ja, gerade wenn er dann gekommen ist, ja, dann ist wirklich, dann sind Sie aus Ihrer Ruhe gekommen und meinten ja das und das müssen wir, so wie Sie auch sagen, mit dem Essen, dann gibt es bestimmte Essensrituale, ja, die gegessen werden. Und ich war öfter im Mai da, das kann gerade sein, zu dieser Festivität, ja. Wo ich, also, weil jetzt mir jetzt gerade so...
Also eines ist ganz klar, also Sie werden hunderte Varianten erleben. Also das gibt das, also alles, was Sie da erzählen, ist völlig logisch und gibt es. Und es ist sehr viel Gestalt gegeben durch die verschiedenen Formen der Tradition. Und was den Buddhismus in Linz anbelangt, die Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft, das ist das Dach aller buddhistischen Traditionen seit der Anerkennung 1983 und damit also auch eine Körperschaft öffentlichen Rechts, damit auch zuständig für den Religionsunterricht und diese ganzen Geschichten. Wir haben auch ein mobiles Hospiz und so weiter. Und wir haben in allen Bundesländern, vor allem in den Hauptstädten, haben wir Repräsentanten der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft, die Brigitte Bindreiter und der Gerhard Urban, die beide das auch für mich in gewisser Weise organisiert haben, dass ich heute da sitzen kann, sind unsere Repräsentanten. Das heißt, die könnten Sie anfragen über in Innsbruck, in Linz vorhandene Tempel. Und Sie finden das alles auf unserer Homepage www.buddhismus-austria.at. Also wichtig ist Bindestrich Austria, weil es gibt eine andere Homepage ohne diesen Bindestrich Austria, die einer Gruppe gehört. Also die offizielle Homepage der Buddhistischen Religionsgesellschaft, die haben dort auch ein paar Unterlagen, die ich mitgebracht habe, die Sie mitnehmen können. Aber die Homepage ist www.buddhismus-austria.at und auf dieser Homepage finden Sie auch die Zugänge zu unseren Repräsentanten und auch die Gruppen, glaube ich, selbst so drinnen. Und dann haben wir auch noch eine eigene Seite, die heißt buddhistisch.at, wo sich Buddhisten finden können. Weil wir haben natürlich leider noch kein dichtes Netz über das Land hinweg. Also über die, in den Ballungszentren ja, in den ländlichen Gebieten eher nein. Weil wir haben schätzungsweise quer Österreich so 25.000 bis 30.000 Buddhisten und Buddhistinnen.
Ja, ich bin unbescheiden, ich habe gleich zwei Fragen. Und zwar das erste, diese Ausführungen über den Buddhismus, das erscheint mir sehr ideal im Zusammenleben zu sein. Also wenn das gelebt wird, klar, ist es ja fast der Himmel auf Erden.
Viele.
Als viele, auch katholisch sozialisiert, wäre ja dann so quasi die Heilslehre oder diese Erlösungslehre der christlichen Religion so das Tüpfchen am I, was man sich dann noch dazu denken könnte.
Wie schaut das
so quasi, wenn aus? Man diesen Weg nicht alleine schafft.
Ach so, weil ich befreit bin. Ja. Naja, vielleicht tue ich deswegen
das
weniger, weil
ich befreit bin. Und das andere, meine realistische Frage, wie schaut es mit Vegetarismus oder veganen Ernährungsweisen und Buddhismus dann aus?
Die Frage muss einfach kommen, die ist noch nie nicht gekommen. Meistens kommt schon auf der ersten Ethikregel. Mitnichten, wie ich vorher gesagt habe. Also alles gibt keine Blödheiten und Fehler, die die Buddhistinnen und Buddhisten weltweit nicht tun. Natürlich wäre logisch und konsequent, dass ich zumindest, also vegetarisch hundertprozentig bin, in gewisser Weise vegan. Das trifft natürlich nicht zu, so wie vieles andere nicht zutrifft, das in diesen Ethikregeln vorgegeben ist, weil natürlich leider nicht die Erleuchteten unterwegs sind, sondern Menschen am Weg und die Menschen unterschiedlich weit am Weg sind. Das heißt, es ist so, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, ich bin natürlich nicht nur katholisch, sondern auch in einem extrem fleischessenden Umfeld aufgewachsen und bin in der Zwischenzeit seit, ich glaube, 10 oder 11 Jahren strikt vegetarisch, Teilzeit vegan, strikt vegetarisch, aber sich vegan, also Käse oder Käse ist sehr schwierig, aber bei Eiern kann man halbwegs schauen. Aber das ist eine Frage der Entwicklung, denn es soll nicht, es ist nicht, du darfst nicht, sondern es geht darum, keine fühlenden Wesen zu verletzen und zu töten. Und mir muss bewusst sein, dass ich durch mein Handeln fühlende Wesen verletze. Das heißt, ich habe unendlich lange Zeit mit schlechtem Gewissen Fleisch gegessen, aber die Gier nach Fleisch war größer als das schlechte Gewissen. Und irgendwann hat sich das dorthin entwickelt, wo das schlechte Gewissen größer war als die Gier, und dann habe ich aufgehört, Fleisch zu essen, und zwar ohne Leid. Also auch für mich ohne Leid, weil ich bin auch ein fühlendes Wesen. Also das heißt, es ist eine Frage der Entwicklung. Und meine Erfahrung, ich bin einmal im Jahr auf einer riesengroßen buddhistischen Feierkonferenz zu Vesak in Asien mit 5.000 bis 10.000 Delegierten. Und dort gibt es zwei große Komplexe, wenn man rausgeht dann aus diesen Veranstaltungsorten für das Dinner. Vegetarisch, nicht vegetarisch. Und wenn ich da schaue, wie die Leute gehen, so fürchte ich, dass es unter 50% sind, die in Richtung vegetarisch gehen. Und ich habe auch so jetzt ja von der Tradition her die Erfahrung gemacht, dass oder mitgekriegt eigentlich, dass interessanterweise, zuerst habe ich eigentlich geglaubt, der Urbuddhismus ist eher vegetarisch, aber ich habe eigentlich erst vor gar nicht so langer Zeit festgestellt, dass das nicht stimmt, sondern dass irgendein Mahayana-Buddhismus vegetarisch, stärker vegetarisch ist, weil dort einfach das Bodhisattva-Ideal, das besagt, ich gelobe, wenn ich Erleuchtung erlange und noch viele Wesen nicht erleuchtet sind, ich trotzdem, ich durch diese Erleuchtung ja keine Bedingungen mehr setze, die mir Wiedergeburt verursachen, ich trotzdem freiwillig im Kreis auf der Wiedergeburten erhalten bleibe, um den noch leidenden Wesen auf dem Weg zu helfen. Und dieses Bodhisattva-Prinzip scheint also ein Punkt zu sein, der das Mitgefühl in dieser Tradition des Mahayana verstärkt und daher mehr Vegetarismus im Mahayana-Buddhismus stattfindet. Das ist also eine Erfahrung, die ich also erst vor kurzem gemacht habe. Aber es ist mitnichten so, aber es trifft ja auch auf alle anderen Ethikregeln zu, dass die natürlich nicht lückenlos eingehalten werden. Wie sollte auch? Das wäre auch eine, das ist immer, ja, ich weiß immer, wenn es was Buddhist muss, Buddhist, nur alles friedlich und nur, ja, natürlich. Natürlich wird irgendwann der Einzelne, wenn er den Weg so weit gegangen hat. Aber es beginnt jeder mal von irgendeinem Punkt, diesen Weg zu gehen. Und dann ist es eben ein langer Weg, bis da irgendwelche Befreiungen von Gier, Hass und Verblendungen stattfinden. Das ist aber das Ziel in Wirklichkeit.
Wir haben gerade vor kurzem gehört, dass wenn man nach den Regeln des Buddhismus lebt, so im Idealfall, es sozusagen den Himmel auf Erden geben würde. Und jetzt habe ich eine sehr politische Frage. Gibt es eine Erklärung für die Vorgänge in Myanmar?
In?
Myanmar.
Ja, da gibt es eine Erklärung. Nationalismus. Nationalismus und kein Buddhismus bei den Mönchen dort. Das ist einfach die Entwicklung, die wir weltweit erleben. Der Nationalismus greift Platz und so wie die Gleichstellung der Frau im Buddhismus eigentlich nicht vollzogen ist, wie es eigentlich sein sollte, passieren Dinge wie in Myanmar. Wir haben die gleichen Dinge auch gehabt in Sri Lanka. Wir haben in Sri Lanka Nationalismus gehabt. Wir haben Mönche gehabt, die faktisch dort irgendwo in Machtpositionen gekommen sind und damit sind sie für mich aber, und das haben wir also auch in Presseaussendungen erklärt, nicht mehr der Sangha zugehörig. Damit sind sie keine Mönche mehr. Denn eines der obersten Prinzipien des Buddhismus ist Ahimsa, Gewaltfreiheit. Und das trifft mich als Laien, soll es auch treffen, aber wenn ich nicht Ahimsa lebe, dann ist das irgendwo noch erklärbar, weil ich bin Laie, aber als Ordinierter ist das, was dort in Myanmar geschieht, unvertretbar. Das ist aber zum Glück eine kleine, dramatisch genug, eine kleine Einheit von Mönchen. Also ich war 2016 bei einer großen internationalen Friedenskonferenz, buddhistischen Friedenskonferenz, gerade in Myanmar. Das war sehr spannend für mich dort. Und es gibt natürlich dort mehrheitlich die anderen Strömungen, aber das ist eine kleine Strömung und die ist also dramatisch und sehr, sehr erfolgreich. Und da passiert natürlich auch das, was ja weltweit passiert. Ich meine, da ist also einerseits der Islamismus eine Triebfeder, die solche Sachen dann mit entstehen lässt, aber das ist keine Entschuldigung. Das, was da geschieht von den Mönchen her, ist durch nichts zu entschuldigen, durch gar nichts.
Danke. Bitte. Ich habe in der Begriffsdefinition eine Frage, und zwar zwischen der Seelenbegriff im Christentum und der Geist im Buddhismus.
Der Geist im Buddhismus ist etwas dem ständigen Wandel unterworfenes. Da ist kein fixer Kern drinnen. Der verändert sich ständig. Und das, was da weiter existiert und wiedergeboren wird, hat zwar mit dem zu tun, ist aber nicht auf dem Punkt genau das Gleiche. Und ist auch nicht etwas, wie ich bin kein Theologen, weil vielleicht sage ich was Falsches, aber die Idee der Seele ist ja am Ende, nach dem Tod, ein Weiterleben dieser Seele. Unverändert. Und so etwas gibt es im Buddhismus nicht. Ein unverändertes Weiterleben in einem Himmel oder in einem Nirvana. Sondern das Erreichen von Nirvana ist gleichzeitig auch ein Aufhören dieser Körper-Geist-Geschichte, aber nicht ein Verlöschen im nihilistischen Sinne, wie es immer wieder gesagt wird, sondern es ist eigentlich die absolute Erleuchtung, Erfüllung, etwas, was ich nicht ausdrücken kann. Es gibt kein Wort in der deutschen Sprache und auch in anderen nicht für diesen Zustand. Und es gibt dieses Sprichwort immer, wenn der Computer abstürzt, die Daten sind im Nirvana verschwunden. Meine Reaktion ist darauf, ich gratuliere, die Daten haben den höchsten Zustand der Vervollkommnung erreicht, weil das ist Nirvana. Aber nur wie das ausschaut, wird Ihnen wahrscheinlich überhaupt niemand erklären können. Und wenn ein Erleuchteter, der die Erleuchtung erlebt hat, er wird sie mir nicht sagen können, weil es dafür einfach auch gar keine Begriffe gibt. Ich glaube nicht einmal in der Pali-Sprache, möglicherweise dort noch Begriffe, die dem irgendwie einen Geschmack geben, eine Annäherung geben, aber in einer deutschen oder westlichen Sprache ist es unmöglich. Erleuchtung als Zustand. Ja, richtig. Kein Ort. Genau. Genau. Selbsterfahrung ist der Weg dorthin. Durch Selbsterfahrung geschieht irgendwann die absolute Einsicht in dieses Universum, in diese Welt, wie das funktioniert, zusammenhängt, existiert. Diese Einsicht, dieses absolute Erkennen und damit aber auch das Loslassen meiner Bindungen, meiner Begrenzungen, meiner Anhaftungen. Das alles geht mit diesem Zustand einher. Das freut mich, danke. Es ist nämlich nicht leicht. Es gibt noch... Ja, es gibt auch zum Wiedergeburt, also man kann immer nur mit Bildern arbeiten. Also eine Kerze, die da brennt, eine zweite, die nicht brennt. Mit dieser brennenden entzünde ich diese Kerze und in dem Augenblick geht diese aus. Das heißt, diese Flamme ist nicht die gleiche wie diese Flamme, was ist durch diese Flamme verursacht. Also hier geht eine gewisse Kontinuität, ohne dass jetzt etwas fix ist. Aus der Erde. Ja, sie ist verursacht.
Ja. Ich möchte nur ein bisschen reinfunken. Wenn die Dame nämlich noch etwas sagen will, dann soll sie bitte das Mikrofon nehmen. Nicht, dass ich sie abstoppen möchte, aber sonst geht das verloren.
Also wegen der Aufnahme, ja.
Okay. Ist geklärt, die Frage? Nein, das ist fein so. Das passt so. Danke. Bitte.
Ja, zu diesem Thema gibt es ja sehr viele Fragen. Ich reduziere es jetzt mal auf zwei. Gibt es im Buddhismus auch diesen fatalen Gedanken, wie es bei uns im Westen so einfach schon seit Tausenden von Jahren ist, man wird alt und man ist krank? Gibt es das im Buddhismus auch? Ich habe mal gelesen, im tibetischen Buddhismus, die haben da ganz einen anderen Zugang dazu. Die gehen nicht von Haus aus davon aus, dass man krank wird, wenn man alt wird. Habe ich das so richtig verstanden, oder?
Also ich würde sagen, das ist, würde ich allgemeingültig sehen, dass ich nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass ich krank wäre, wenn ich alt wäre. Was aber der Buddha gesagt hat in seiner ersten Predigt, in Erklärung der ersten Eden-Wahrheit von Dukkha und Leiden, er hat gesagt, Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Das ist faktisch das, was durch die Geburt impliziert wird. Also der Buddhismus geht sehr wohl davon aus, dass Alter, Krankheit und Tod einfach das logische Ergebnis von Geburt ist. Alter, Krankheit und Tod kann ich nur verhindern, wenn ich die Geburt verhindere. Einzige Möglichkeit, nicht altern, krank und tot zu sein, ist die Geburt verhindern. Wobei ich das Krankheit relativiere. Es kann man vorstellen, dass ein Mensch gibt, der von Geburt bis zum Tod nie krank ist. Das ist denkbar, aber wahrscheinlich eher die Ausnahme. Also diese Kette von Leid, Alter, Krankheit, Tod ist im Buddhismus schon ein großes Thema und impliziert eigentlich die erste edle Wahrheit. Und der Buddha hat gesagt, also wenn dir etwas Leid zufügt und dich etwas absolut stört und du es nicht magst, dann und du kannst es ändern, dann ändere es. Und wenn du es nicht ändern kannst, dann musst du es annehmen. Das heißt, da trifft dann die Weisheit auf den Plan, nämlich durch die entsprechende Praxis, durch die entsprechende Übung, durch die entsprechende Versenkung, Alter, Krankheit und Tod als das zu erkennen, dem ich nicht entgehen kann, das ein Teil dieses ganzen ständigen Werdens und Vergehens ist, in dem ich drinnen bin und da kann ich nur annehmen. Denn für mich ist, aus meiner Perspektive, ist auch den Weg zu leben zu lernen, nicht sterben lernen. Also irgendwie hat das alles eine Verbindung miteinander. Es ist alles so verknüpft miteinander. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diese Dinge einfach dann anzunehmen. Das Annehmen ist total wichtig, weil das Ablehnen ist etwas, das das Leid verschärft.
Ja, danke. Und die zweite Frage, immer wieder sieht man Abbildungen von buddhistischen Mönchen und bei Ihnen sehe ich das jetzt auch, diese Kette am Armband. Manchmal eine Reihe, manchmal mehrere Reihen. Ich nehme jetzt mal an, das ist kein Schmuck.
Nein, das ist kein Schmuck, das ist eine Maler. Die hat 108 Perlen. Diese 108 Perlen sind, das tue ich aber jetzt nicht aufzählen, 108 Varianten des Leides. Denn das Leid hat der Buddhismus sehr intensiv erforscht, weil der Buddha hat gesagt, meine Lehre hat nur einen einzigen Zweck. Und dieser Zweck ist, Leid zu reduzieren und aufzuheben. Keinen anderen Zweck. Und wenn du diesen Weg gegangen bist, dann brauchst du keinen Buddhismus mehr. Das heißt, also der Buddhismus ist in dem Sinn auch nichts Heiliges, das ewig und unveränderlich ist, sondern das ist ein Weg. Und der Buddha hat auch gesagt, dieser Weg bringt dich, also es ist wie ein Floß, das dich also über diesen Fluss des Lebens bringt. Und wenn du das gut geschafft hast und du bist am anderen Ufer, dann wieder nur ein Narr dieses Boot schultern und in die Steppe tragen. Dann lass es einfach stehen. Und diese 108 Perlen symbolisieren also einerseits diese 108 Formen des Leidens, sind aber im Wesentlichen eine pragmatische Zählmaschine bei Niederwerfungen, bei Mantren, Rezitationen oder was immer, um zu zählen, 108 Niederwerfungen, 108 Mantren, passiert dann, indem ich das in der Hand habe und 108 Perlen weiterschiebt. Das ist das, was man so sieht, genau.
Danke.
Man kann es auch umhängen, ja, man soll es ja umhängen, weil sonst reißt es irgendwann ab, wenn man es in den Arm gibt.
Danke.
Ja.
So. So, es war jetzt da hinten eine Frage und ja, dann noch hier.
Ich würde Sie noch bitten, kurz noch etwas zum Thema Erleuchtung zu sagen, weil ich kenne jetzt zum Beispiel Erleuchtung als auch etwas völlig anderes. Wenn ich mir zum Beispiel den Tigerbericht von Shunryu Suzuki, also das Zen Meister sozusagen, anschaue, da geht es um die Totalität des Seins, um die Fülle des Seins, um die totale Präsenz in der Gegenwart. Ja. Oder wenn ich mir Dalai Lama anschaue, der hat sicher die meisten Bücher über Glück geschrieben, da geht es eigentlich nur über Glück. Ja. Das heißt, Erleuchtung hat eigentlich, müsste eigentlich was mit Glück, Glückseligkeit, Freude, Fülle zu tun haben und nicht nur mit Leere.
Nicht nur mit?
Mit Leere. Ich glaube, der Begriff Leere ist irreführend, weil der Begriff eine wirkliche Leere kann ja die totale Fülle sein eigentlich.
So ist
es. Ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz so missverständlich.
Na, dem kann ich gar nichts hinzufügen, Sie haben das perfekt erklärt. Fülle und Glück und Fülle und Leere ist das Gleiche. Es gibt das Herzsutra des Mahayana-Buddhismus sagt, Form ist Leere und Leere ist Form. Das ist eben das buddhistische Denken für den westlichen Geist ist eine Hürde zuerst einmal. Nämlich die Leere ist von uns negativ nihilistisch gesehen. Ich habe es nicht selten erlebt, dass man das auch versucht dann so darzustellen, nämlich auch Nirvana als nihilistisch und negatives Verlöschen. Aber es ist das Gegenteil. Leere ist Fülle in dem Fall. Sie haben das, was Sie gesagt haben, kann ich hundertprozentig unterstreichen.
Sagen Sie es noch einmal.
Entschuldigung. Ja, ich hab die zwei Beispiele genannt. Also zum einen
ja.
Beispiel der Tigerbericht von Shunryu Suzuki, ich weiß nicht, ob der jemand kennt.
Ja.
Da geht es um die totale Präsenz, um die Totalität des Seins. Ja.
Genau.
Richtig, die totale Einheit mit sich selbst und mit der Gegenwart.
Ja. Und dem Universum.
Und dem Universum.
Ja, das genau. Ist der Punkt. Genau. Das
die
ist
totale Einheit sozusagen, ja, da gibt es.
Man kann, ja, Erleuchtung nicht oft, man kann Erleuchtung nicht oft genug aus verschiedensten Perspektiven lesen und erklärt bekommen, weil es einfach diese klare Erklärung in unserer Sprache nicht gibt. Das sind alles Annäherungen.
Genau.
Und ich war einmal, ich kann mich erinnern, das ist ewig her, Ende der 80er Jahre, bei einer Woche Dalai Lama in Schneverdingen in Norddeutschland und diese Woche hat geheißen, und das hat mich damals sehr gekratzt, Buddhas Weg zum Glück. Weil, man geht jetzt ins Casino oder was, weil der Begriff Glück ist ja auch bei uns nicht so unbedingt einer, den ich gern verwenden würde, weil man ja viele andere Dinge damit verbindet, weil dieses Glück, von dem Sie da jetzt geredet haben, was die Erleuchtung anbelangt, ist ein ganz anderes Glück, von dem wir alltäglich reden.
Bei uns erhofft man sich das Glück einfach von mehr Geld oder von einer Beziehung oder was ich weiß, was sicher ein bisschen funktioniert, aber mit Sicherheit nicht das Glück ist, das der Buddha meint.
Richtig, und mit Sicherheit das vergängliche Glück ist.
Ja, absolut,
also, dass das nachvollziehbar ist. Wenn das neue Auto macht, genau 3 Wochen erfreut.
Ganz genau, genau, genau. Und die zweite war, also das eine war der Zen-Buddhismus sozusagen, ja, da geht es einfach so um die Entwicklung des Hara.
Ja.
Und das zweite ist einfach der Dalai Lama, der tibetische Buddhismus, der hat wirklich also unzählbare Bücher über Glück geschrieben. Also
ich weiß,
die meisten.
Ja.
Die meisten, also es gibt keinen anderen Autor, der so viel geschrieben hat.
Ja, das ist immer der Begriff des Glücks.
Da geht immer darum, sozusagen, es geht darum, der Mensch möchte glücklich sein und Leid vermeiden. Das höchste Prinzip.
Unterschiedliche Formulierungen, wir reden immer vom Gleichen in Wirklichkeit. Ja.
Danke sehr.
Ja, die Dame hat mir eine Frage schon vorweggenommen. Also mir ist auch aufgefallen, diese Kugeln, die sie da am Abend tragen, weil mir auch Parallelitäten aufgefallen sind, zum Beispiel zum Christentum, die auch den Rosenkranz mit den Kugeln haben, auch bei den Mohammedanern, die mit den Kugeln, genau, ja. Also eine große Parallelität ist mir da aufgefallen, aber Sie haben das jetzt erklärt, warum das so ist. Aber eine zweite Frage habe ich auch noch. Können Sie mir erklären, wie das bei den Gebetsmühlen ist, zum Beispiel in Tibet, die immer wieder in Bewegung gebracht werden, wo auch Kugeln dranhängen. Was hat es damit auf sich?
Alle diese Dinge haben mehr oder weniger den gleichen Sinn. Es geht immer, den Geist zur Ruhe zu bringen. Zur Ruhe zu bringen. In diesen Gebetsmühlen sind das, wenn man das macht, das macht ruhig, weil es monoton ist in Wirklichkeit. Und da drinnen sind Texte. Und das ist ein bisschen vergleichbar mit den Gebetsfahnen, die man sieht. Und da gibt es also ein Buch, das hat den Titel, und das finde ich trifft es ganz gut, wenn der Wind betet. Das heißt also, es symbolisiert so faktisch, in die Welt hinauszutragen die guten Wünsche. Weil so ein typischer buddhistischer Wunsch lautet eben, mögen alle Wesen glücklich sein. Also das heißt, es hat schon ein bisschen mit Monotonie und mit dem Geist zur Ruhe zu bringen zu tun, auch wenn es vordergründig bewegt ausschaut. Weil wenn man das wirklich macht, dann ist es trotzdem eine monotone Bewegung. Und mit Rosenkranz haben Sie besonders recht, weil das Rosenkranzgebet, wenn Sie das kennen, hat auch eine gewisse Monotonie. Also da geht es auch, und das hat im Endeffekt eigentlich dann den gleichen Effekt, was die Mohammedaner mit der Kette machen, weiß ich nicht genau. Ob das nur ein Spielzeug ist oder ob das auch einen spirituellen Effekt hat, das weiß ich nicht. Aber beim Rosenkranz, und das wird ja nicht umsonst auch als buddhistischer Rosenkranz bezeichnet. Und das ist im Rosenkranzgebet, liegt genauso die Monotonie und den Geist zur Ruhe zu bringen drinnen.
Bitte daher hinten.
Noch eine Frage, kann man ein bisschen Buddhist sein?
Ein Wochenend-Buddhist.
Gerade im 21. Jahrhundert und im Westen.
Also ich würde das so beantworten, und zwar ganz ernsthaft, was ja passiert in vielen Fällen, es werden von verschiedenen Richtungen, auch von der Medizin, Werkzeuge der buddhistischen Lehre herausgenommen und verwendet. Ich erinnere zum Beispiel an, wenn du das, werden Sie vielleicht schon gehört haben, das MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction. Das hat also ein amerikanischer Arzt ins Leben gerufen, der aus dem Buddhismus praktisch das, die Achtsamkeit, die Meditation herausgenommen hat, um die Leute, die also im Burnout sind, damit zu behandeln und durchaus erfolgreich zu behandeln. Also das würde ich mal sagen, ist vielleicht etwas, was ein Teilbuddhist ist. Also, weil Teilbuddhist ist das, was letztendlich nicht zur Befreiung und zur Erleuchtung führt. Ich kann irgendwelche Dinge herausnehmen, die mögen mein Leben erleichtern, also das mag gar nicht negativ sich auswirken, aber der Hauptziel, nämlich das, was der Buddha gesagt hat, meine Lehre ist dazu da, um dich vom Leiden letztendlich zu befreien, das wird nicht passieren, aber es wird angenehmer sein. Also das Teilbuddhistisch ist schon möglich und passiert auch in gewisser Weise, und ich bin dann immer sehr skeptisch, das ist natürlich nicht Buddhismus, also ich bin auch sehr skeptisch über viele Praktiken aus dem Zen-Buddhismus fürs Management, weil, was will man damit? Will man damit die Manager schärfer machen und etwas stärken in einem scharfen Blick auf noch mehr Gewinn? Oder will man sie stärken im Sinne von mehr Mitgefühl? Und da bin ich mir nicht sicher, was da wirklich gewollt ist bei solchen Sachen. Also das heißt, man kann natürlich, das ist so wie im Zen, die vielen Sprüche, dieser Kübel Wasser. Der Kübel Wasser ist neutral. Ich kann ein Pferd trinken und einen Menschen ertrinken. Und diese Zen-Praktiken kann ich verwenden, um die Menschen mitfühlender zu machen oder klarer im Verstand noch mehr Gewinn zu machen. A priori ist es nicht vorgegeben. A posteriori geschieht dann das, was ich heilsam oder unheilsam damit tue.
Oder klarer im Verstand und auszusteigen, zum Beispiel. Oder klarer im Verstand und auszusteigen.
Zum Beispiel, wäre auch eine Möglichkeit.
Da hinten ist eine Frage.
Passiert dann manchmal vielleicht ungewollt.
Ja. Genau.
Ich habe nur eine Frage, weil der Buddhismus besteht ja aus sehr viele Lehren und Schulen und sehr aufgesplittet. Wo fängt man am besten an, sich darüber zu informieren? Wo kann man hingehen? Wo findet man vielleicht auch so Lehrer?
Schwere Frage. Erstens einmal Geduld, Geduld, Geduld. Hineinschnuppern, wenn es nicht passt, wieder gehen. Weil man kann irgendwo hineinschnuppern bei einem der Tore und sagen, das ist überhaupt nicht das, was ich mir erwartet habe und vorstelle. Ich würde auf jeden Fall mal versuchen, auch über unsere Repräsentationsstelle versuchen, Stellen zu finden. Und ich würde wirklich mit viel Geduld mal Bücher anschauen und auch jetzt Gruppen besuchen, wo geht, einfach hineinprobieren. Es gibt sicher für den Einzelnen das Idealrezept. Nur ich weiß es jetzt in jedem Fall nicht. Aber Sie haben vollkommen recht mit der Vielfalt. Es ist sehr verwirrend. Ich habe immer die größten Probleme, wenn ich die Frage gestellt kriege, welches Buch würden Sie empfehlen? Ich bin jetzt beim Zug herfahren, habe ich jetzt ein bisschen unter dem Buddhismus Aktuellen, übrigens sehr gute Zeitschrift aus Deutschland, geblättert. Und da hat der Michael von Brück, also kein Buddhist, aber ein Religionswissenschaftler, der hat ein Buch geschrieben, das ist sehr toll, nur Buddhismus-Einführung, also über Buddhismus-Einführung. Ich finde das Buch sehr toll, weil das vielleicht gerade deswegen, weil das mit einem westlichen Geist geschrieben ist, und das ist absolut authentisch. Also ich habe nichts gefunden in dem Buch, was mich kratzt. Ich will da nicht jeden Religionswissenschaftler nehmen, für dessen Bücher lesen oder empfehlen, weil schon wichtig ist, mit welcher Haltung hat er das geschrieben, wie er den Buddhismus niederhalten oder will er das wirklich schreiben, was ist. Und der würde mir einfallen, ist ein umfangreiches Buch. Aber wie gesagt, einfach hineinschnuppern und nicht die Geduld verlieren, weil das kann mühsam werden.
Ich würde gerne noch was zur Male fragen. Es war ja in den 80er Jahren Bhagwan. Die haben ja auch eine Male getragen.
Der Bhagwan?
Ja.
Ja,
gibt es da irgendwelche Zusammenhänge oder ist das
der Zusammenhang? Der Zusammenhang ist einfach die Kultur. Es kommt beides aus Indien. Und die haben vieles gemeinsam. Auch die Wiedergeburt ist keine buddhistische Exklusivitätsgeschichte, sondern auch die Wiedergeburt ist deswegen im Buddhismus, weil in diesem Landstrich die Wiedergeburt schon seit Ewigkeiten das Konzept gewesen ist. Und ich habe gehört, es gibt auch christliche Gemeinden in dieser Gegend oder gab christliche Gemeinden, die an Wiedergeburt geglaubt haben.
Aber also, Bhagwan gibt es ja nicht mehr, oder?
Bhagwan gibt es nicht mehr, nein, aber das ist alles, so Hinduismus, Buddhismus und diese ganze Gegend hat sehr viele ähnliche Dinge. Und daher haben die natürlich auch eine Maler, also die Hindus haben, glaube ich, auch also Malers.
Ich schaue noch ein bisschen auf die Zeit, also die Dame, und wenn Sie dann gern noch was fragen wollen. Ja, aber die Dame auf jeden Fall. Und hier noch ein Herr. Die Dame und dann der Herr. Ja.
Für mich hört sich das alles sehr kontrolliert an, was Selbstreflexion angeht, also friedvoll leben, bedacht, achtsam leben, selbstreflektiert sein. Was macht ein Buddhist, wenn er auszuckt?
Dann zuckt er aus. Wenn er auszuckt, zuckt er aus, und wenn er halbwegs praxisgeschult ist, dann wird das Auszucken vielleicht etwas milder sein, vielleicht weniger zentriert auf irgendeine Person oder was, und vielleicht früher aus sein. Und jedenfalls ein gutes Lehrbeispiel, um zu sehen, was ich schon wieder nicht zusammengebracht habe. Und wo ich noch Übungsbedarf habe oder Einsichtsbedarf habe. Denn es gibt auch den Spruch, mein größter Gegner ist mein größter Lehrer. Das ist auch ein buddhistischer Punkt. Also das größte Unglück ist mein größter Lehrer. Weil wenn kein Unglück und keine Gegnerschaft passiert, gibt es auch keinen Fortschritt wahrscheinlich und kein Hineinschauen. Also das Auszucken ist auf der Tagesordnung, wenn es darauf ankommt. Der Unterschied ist nur, dass ich vielleicht das bewusster auszucke. Dass ich nicht so nur der Zorn bin, sondern auch vielleicht ein bisschen mehr weiß, warum ich wo, auf welches Wort zum Beispiel draufgestiegen bin. Warum, welches Wort oder welche Handlung mich zornig gemacht hat. Weil der Normalverbraucher, der nichts reflektiert, weiß das gar nicht. Und glaubt außerdem, naja, ist auf jeden Fall im Recht. Und das ist er wahrscheinlich, also es wird ihm nichts geschehen, was er nicht jedenfalls mitverursacht hat. Der eigene Anteil ist ein Thema.
Ja, ich möchte abschließend noch die Gretchenfrage stellen. Wie hält es der Buddhismus mit der Wissenschaft? Wir sind einige Begriffe, die Sie gebraucht haben, aufgefallen, die gleichzeitig in der heutigen modernen Quantenphysik vorkommen. Zum Beispiel die Leere, die absolute Leere. Mhm. Oder der Nichtort eines Quants. Oder die Kausalität, Ursache und Wirkung, alles Begriffe aus der modernen Physik. Wie verhält sich der Buddhismus zu diesen Erkenntnissen der modernen Physik? Zum Beispiel auch die Leugnung der Realität. Erst bei Beobachtung entsteht die Wirklichkeit.
Genau.
Also all diese Sachen sind doch unglaublich parallel mit den Lehren des Buddhismus, die Sie hier soeben vorgetragen haben.
Ich kann nur dazu sagen, ja. Der Beobachter kann nichts beobachten, ohne dass sie sich gegenseitig beeinflussen, weil sie sich gegenseitig bedingen und zusammenhängen. Die Leerheit, ja. Und es gibt auch, also ich sage dazu eindeutig ja, da gibt es überhaupt keinen Widerspruch. Und es ist eigentlich schön, dass der Buddha das gesagt hat und das heute mehr oder weniger irgendwo nachvollzogen wird. Und es gibt eine, das heißt Life and Mind. Gesellschaft, die der Dalai Lama mit einigen Wissenschaftlern gegründet hat, die also verschiedenste Forschungen auf dem Gebiet vornehmen durch wirklich hochentwickelte Mönche. Vor allem ist auf der Ebene auch nachgewiesen worden, dass Metameditation, also Meditation allumfassend Mitgefühls, das Hirn physisch verändert. Also durch Bildgebende, die haben die Mönche meditierend in die Röhre geschoben und haben nachgewiesen, dass das Meditieren effektiv etwas auslöst. Also nicht nur irgendeine Idee, sondern auch physisch etwas verändert. Also hier gibt es eine Kooperation, eine Zusammenarbeit. Und es gibt keinen buddhistischen Galileo Galilei, wenn man so will.
Eine Frage noch zum Abschluss. Ist dort das Mikrofon schon weg? Das gierige Gehirn?
Genau, ja. Ja. Richtig, ja. Ja.
Okay. Ja. Das gierige Gehirn von John Kabat-Zinn.
Vorwort John Kabat-Zinn. Gut. John Kabat-Zinn ist in der Gründer von dieser MBSR. Ja.
Gut. Okay.
Ja, also Wissenschaft ist im Prinzip etwas, was sehr, sehr kooperativ ist und zum Beispiel, es gibt keine buddhistische Antwort auf die Entstehung des Universums. Außer die andere buddhistische Antwort heißt, es gibt, hat mehr als eine Ursache. Aus mehr Antworten gibt es dazu nicht. Und dann den Verweis, wenn du das wissen willst, wende dich an die Wissenschaft. Weil der Buddha hat auch gesagt, ich lehre euch nur das, was für euren Heilsweg entscheidend und wichtig ist. Alles andere, was euch philosophisch noch interessiert oder so, lehre ich nicht, weil es für den Weg nicht entscheidend ist. Also das Wissen, wie die Welt entstanden ist, hilft dir nicht, wenn du leidfrei werden willst. Daher gibt es da aus der buddhistischen Perspektive, die hat nur die Antworten mehr als eine Ursache. Mehr wird dazu nicht gesagt.
Ich finde, das ist auch ein schöner Punkt, den Salon zu beenden. Es ist eine Minute vor 21 Uhr. Herr Weisgrab, ich danke Ihnen sehr herzlich für die Ausführungen zur Philosophie Buddhismus, zum Buddhismus als einer der vier großen Weltreligionen und auch zum Buddhismus als Lebenshaltung, das sich jetzt so in den letzten Fragen da ganz gut herauskristallisiert hat. Ich möchte noch einmal verweisen auf die Homepage www.buddhismus-austria.at.
Und da finden Sie, glaube ich, auch meine E-Mail-Adresse. Also wenn es wirklich Fragen auftauchen, bin auch jederzeit gerne bereit, per E-Mail was zu beantworten. Sie müssen also nur vor diesem buddhismus-austria.at vor dem Klammeraffen Gerhard.Weisgrab einsetzen mit Doppel-S. Dann haben Sie meine Adresse.
Und bevor aber gibt es auch am Homepage. Bevor Homepage. Sie den Abschlussapplaus kriegen, weise ich noch kurz auf den nächsten Salon hin. Montag, 5. November, Hast du Töne? Mit Rufzeichen, Leo Ludig, Fachdidaktiker der Physik und Autor. Ihnen herzlichen Dank, alles Gute von Herzen.
Danke für die Einladung.
Und vor allem alles Liebe.
Danke für die große Aufmerksamkeit. Danke. 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 Tut mir leid, dass ich nicht